my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, Lernen, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest.
Willkommen zu Fokus Südwest mit dem Nachrichten- und Infomagazin Freie Radios aus dem Südwesten mit der Ausgabe vom Donnerstag, den 28. Januar. Am Mikrofon verantwortlich für die Sendung ist der Fabian mit folgenden Themen. Grün-rotes Rückkehrmanagement übergeht Menschenwürde und Menschenrechte. Protest in Tübingen. Keine Rehabilitierung für Berufsverbotsbetroffene in Baden-Württemberg. Stadt Freiburg debattiert mit Clubs nach Diskussion um sexuelle Übergriffe gegen Frauen in und um Clubs und Diskussion um rassistische Türpolitik. Zunächst aber zwei Südwest-Nachrichten. 86 Personen nach Serbien und Mazedonien abgeschoben, hauptsächlich Roma betroffen. In der dritten Sammelabschiebung aus Baden-Württemberg in diesem Januar sind an diesem Donnerstag, den 28. Januar, 86 Personen abgeschoben worden. Bei 50 der Abgeschobenen handelte es sich laut Regierungspräsidium Karlsruhe um Angehörige der Roma-Minderheit. 53 Personen wurden nach Serbien, 33 nach Mazedonien abgeschoben. Unter den Abgeschobenen waren 31 Kinder bis 14 Jahren. Erneut wurde niemand aus Erstaufnahmeeinrichtungen abgeschoben. Wieder lebten die Betroffenen also schon länger in Baden-Württemberg. Razzien gegen alter Media auch in Baden-Württemberg. Bundesweit hat es Razzien gegen die Nazi-Internet-Plattform Alter Media gegeben. Das Innenministerium hat die Plattform verboten. Einer der beiden Festgenommenen ist laut Autonome Antifa Freiburg Ralf Kästner aus St. Georgen im Schwarzwald. Gegen die Festgenommenen soll wegen der Gründung einer kriminellen Vereinigung ermittelt werden. Kästner war laut Antifa maßgeblich an der Nein zum Heim-Kampagne Schwarzwald-Bar Heuberg beteiligt. Er trat bei Kommunalwahlen als NPD-Kandidat an. Auch Treffen des NPD-Landesvorstands sollen bei ihm stattgefunden haben. Keine Abschiebung in Elend und Diskriminierung, so das Motto einer Protestaktion in Tübingen, die in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag stattgefunden hat und von zahlreichen flüchtlingssolidarischen Gruppen aus Tübingen organisiert wurde. Dabei war auch Andreas Lindner, Mitarbeiter beim Baden-Württembergischen Flüchtlingsrat. Mit ihm sprachen wir über den Protest und die Politik, insbesondere gegen Roma. Zunächst fragten wir, ob, wie in der Vorwoche, wo eine albanische Familie aus der Kreissporthalle Tübingen abgeschoben wurde, auch diesmal Abschiebungen aus der Kreissporthalle, vor der Protest stattfand, vollzogen wurden.
Nein, in dem Fall nicht. Wir wollten einfach mit dieser Aktion unseren Protest gegen die momentane Abschiebepolitik des Landes Baden-Württemberg gegenüber Flüchtlingen aus den Balkanstaaten zum Ausdruck bringen. Die Landesregierung nennt das Rückkehrmanagement. Wir sagen, hier wird über die Menschenwürde und auch über die Rechte von Menschen hinweggegangen und sie werden einfach aus dem Land geschafft. Es wurden heute Nacht bzw. heute Vormittag 86 Personen abgeschoben und dagegen hat sich unser Protest gerichtet.
Wie wurde der Protest von den Flüchtlingen vor Ort in Tübingen aufgenommen?
Also diese Kreissporthalle ist eine große Halle, in der zurzeit ca. 350 Flüchtlinge untergebracht sind, davon ca. 100 aus den verschiedenen Ländern des Balkans. Die Flüchtlinge haben an der Aktion teilgenommen. Eine relativ große Zahl ist nach draußen gekommen. Wir mussten das auf dem Vorplatz, Parkplatz vor der Kreissporthalle durchführen. Viele sind rausgekommen und haben sich beteiligt, haben sich hinter die Transparente gestellt und das war eine ganz schöne Atmosphäre eigentlich.
Keine Abschiebung in Elend und Diskriminierung. Welche Erfahrungen gibt es denn zu den Lebensbedingungen von Abgeschobenen?
Das ist sehr unterschiedlich. Also zunächst mal muss man sagen, dass es eben so ist, dass unsere Regierungen auf die Tatsache, auf die Frage, was nach einer freiwilligen Ausreise oder Abschiebung folgt, überhaupt keine Rücksicht mehr nehmen. Viele Menschen sind nach der Rückführung oder Abschiebung von Obdachlosigkeit bedroht. Viele sind von absoluter extremer Armut bedroht. Die haben kein Holz für den Winter, die haben kein Geld, um den Strom zu zahlen. Die haben nicht genug Geld, um sich Essen zu finanzieren. Oft haben sie nicht mal eine Unterkunft, nicht mal ein Haus, in dem sie wohnen können, weil das nicht mehr existiert oder weil es bei der Überflutung untergegangen ist. Also das sind die ganze soziale Situation der Menschen, die in diese Länder zurück müssen, ist sehr, sehr prekär. Hinzu kommt dann eben, und das darf man einfach nicht vergessen, insbesondere bei den Roma die Situation, dass sie ihr ganzes Leben verschiedene Formen der Diskriminierung und des Rassismus über sich ergehen lassen mussten und dass sie dem dann eben erneut und weiter wieder ausgesetzt werden.
Du hast jetzt schon die Politik gegen Roma angesprochen, die wie andere Flüchtlinge vom Westbalkan auch pauschal als Wirtschaftsflüchtlinge diffamiert werden. Die Betroffenheit von Abschiebungen, die große, liegt unter anderem auch an der Einstufung der Herkunftsländer als sicher, die durch Kretschmanns Zustimmung im Bundesrat ermöglicht wurde. Neben den Abschiebungen, kann man eine Unterteilung in Flüchtlinge erster und zweiter Klasse, eine Ungleichbehandlung von Flüchtlingen, von der insbesondere auch Roma betroffen sind, auch im Alltag spüren, bei der Unterbringung in Baden-Württemberg?
Also natürlich kann man das sehen. Also zunächst mal an dem Punkt, dass die Asylsuchenden aus den sogenannten sicheren Herkunftsländern hauptsächlich in den eher schlechteren Unterkünften untergebracht werden, also wie bei uns in Tübingen eben in der Kreissporthalle, und dass da schon eine Spaltung auch betrieben wird, dass diese Flüchtlinge weniger gut betreut und unterstützt werden, auch von offizieller Seite her. Und dann natürlich durch die ganzen gesetzlichen Maßnahmen der letzten Zeit. Also wer jetzt noch aus einem dieser sogenannten sicheren Herkunftsstaaten nach Deutschland einreist und Asyl beantragt, muss ja in der Erstaufnahmeeinrichtung bleiben, erhält gar nicht mehr die Möglichkeit, in die Kommune verteilt zu werden. Und im Asylverfahren haben die Leute natürlich sowieso keine Chance. Die Einstufung zu einem sicheren Herkunftsstaat bedeutet ja in erster Linie, dass im Asylverfahren im Prinzip überhaupt keine Chance besteht, dass der Asylantrag als offensichtlich unbegründet abgelehnt wird. Die Einstufung zu sicheren Herkunftsländern, die folgt natürlich der Prämisse, der die ganze Politik zurzeit folgt. Es geht eigentlich nur darum, zu erreichen, wie man möglichst viele Flüchtlinge wieder losbekommt. Und das hat dann eben relativ wenig bis gar nichts manchmal mit der Frage zu tun, wie es in diesen Ländern tatsächlich aussieht. Natürlich ist jetzt beispielsweise Serbien kein Folterstaat, aber wir haben dort eine Regierung, die alle möglichen Methoden einsetzt, um gegen Opposition vorzugehen. Es ist eine rechtsnationale Regierung, da herrscht auch eine ziemlich üble Stimmung. Da ist tatsächlich Rassismus und Diskriminierung gang und gäbe und das hat einfach nichts mit unseren Kategorisierungen sicherer Herkunftsstaat oder sicheres Land an sich zu tun.
Immer wieder wird ja derzeit auch die Überforderung der sogenannten HelferInnen angeführt, wenn es heißt, Deutschland könne nicht alle aufnehmen. Gibt es eine solche Stimmung gegen Flüchtlinge zweiter Klasse wirklich bei den Ehrenamtlichen? Spürst du die?
Also ich denke, es ist ganz klar, dass die große Zahl der Flüchtlinge für alle daran Beteiligten eine große Herausforderung darstellt, auch die Ehrenamtlichen, die sehr viel leisten, sind auch sehr viel belastet. Es ist auch gar nicht selbstverständlich, dass diese Arbeit ehrenamtlich zu geschehen hat. Ich denke allerdings, dass die meisten dieser ehrenamtlich Engagierten nach wie vor aus voller Überzeugung die Flüchtlinge unterstützen, dass sie sehr viel dafür investieren und dass die meisten sich eben nicht an dieser Spaltung in Flüchtlinge mit sogenannter Bleibeperspektive und Nichtbleibeperspektive beteiligen. Das sieht man auch bei uns in Tübingen. Von Anfang an wurden alle Asylsuchenden, die in der Kreissporthalle beispielsweise untergebracht wurden, gleich unterstützt und begleitet, wie die syrischen Flüchtlinge beispielsweise auch. Und das halte ich auch für richtig so.
Der Einsatz für Flüchtlingsrechte, insbesondere auch für die Rechte von Roma-Flüchtlingen, momentan pure Frustration oder siehst du auch Hoffnungsschimmer?
Ja, Frustration ist ein schlechter Ratgeber, aber es ist natürlich schon sehr traurig, wie mit diesen Menschen umgegangen wird. Es gibt da tatsächlich sehr viele Fälle, wo eben eigentlich die Humanität Vorrang bekommen sollte, wie das unsere Landesregierung sich vor 4 Jahren in den Koalitionsvertrag geschrieben hat und wo man dann letzten Endes dann doch nichts machen kann und keine Chance hat und die Menschen zurückgehen müssen. Das ist bitter, aber wir werden trotzdem weiter in jedem Einzelfall kämpfen, dass man eben vernünftige Lösungen findet und dass eben auch ein Bleiberecht erreicht werden kann.
Soweit Andreas Lindner, Mitarbeiter beim baden-württembergischen Flüchtlingsrat zur Protestaktion Keine Abschiebung in Elend und Diskriminierung, die in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Tübingen stattgefunden hat.
Ich bin London's least mama.
Die grün-rote Parlamentsmehrheit hat sich nicht dazu durchringen können, die Menschen zu rehabilitieren, die in den 70er und 80er Jahren und selbst darüber hinaus vom radikalen Erlass betroffen waren und teilweise mit Berufsverboten zu kämpfen hatten. Darauf macht die Initiative 40 Jahre radikalen Erlass aufmerksam. Eine wissenschaftliche Aufarbeitung soll nun her. RDL sprach mit Lothar Letsche und fragte nach der Aktualität des Ganzen.
Der im rechtlichen Sinn, das war ein Beschluss der Landesregierung von 1973 zur Umsetzung dieses gemeinsamen Beschlusses der Bundesländer und des Bundeskanzlers Willy Brandt 1972. Das Ding ist formal außer Kraft, ja, der radikalen Erlass in dem Sinn. Was nichts daran ändert, dass zum Beispiel an der Uni Tübingen und am Universitätsklinikum Tübingen, ich habe die Dinger selber gesehen, heute noch solche Belehrungen und Erklärungen sogar Rote Kreuzhelfern und studentischen Hilfskräften vorgelegt werden, wo ausdrücklich Bezug genommen wird auf diesen Beschluss der Landesregierung von 1973. Und da sollen sie also erklären, dass sie keinen Bestrebungen anhängen, die freiheitlich-demokratische Grundordnung also zu gefährden und so ähnlich. Er ist formal außer Kraft, aber es sind nach wie vor Dinge in Kraft, die dem gleichkommen. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist, was passiert nun mit den Betroffenen? Laufen die nun sozusagen für den Rest ihres Lebens als Staatsbürger zweiter Klasse? Kommt irgendjemand mal auf die Idee, sich bei denen für die damalige Politik zu entschuldigen? Und was ist mit denen, die dadurch, dass sie ihren Beruf nie ausüben durften, also wenn ich jetzt nie Lehrer geworden wäre und nie was anderes gefunden hätte, dann wäre ich ja in einer Art von Altersarmut. Was passiert mit denen? Das ist das Anliegen unserer Initiativgruppe, dass da auf der politischen Ebene etwas passiert. Und da haben wir uns an die Landesregierung und an den Landtag gewandt.
Was ist jetzt da passiert?
Wir haben also mehrfach Briefe an die Abgeordneten geschrieben, an den Ministerpräsidenten geschrieben. Da ist jahrelang gar nichts passiert. Und jetzt im letzten Jahr, also habe ich praktisch zu Weihnachten am 24. Dezember einen Brief aus dem Staatsministerium bekommen, von der Leiterin der Grundsatzabteilung auf Veranlassung des Ministerpräsidenten. Da wurde mir also mitgeteilt, ja, also an eine generelle Rehabilitierung aller Betroffenen des radikalen Erlasses sei nicht gedacht, aber eine wissenschaftliche Aufarbeitung des Problems wurde uns in Aussicht gestellt. Ja gut, wir hatten eigentlich vorher einen runden Tisch gehabt mit Abgeordneten der Grünen und der SPD-Fraktion, also der Regierungsmehrheit im Landtag. Und wir haben diesen Abgeordneten 13 Fälle haben persönlich vorgestellt und noch weitere Fälle dokumentiert und waren eigentlich im Gespräch soweit, dass es die Absichtserklärung gab in der letzten Landtagssitzung, am 17. Februar soll noch ein Antrag eingebracht werden, für den diese beiden Parteien ja die Mehrheit gehabt hätten, der so eine Art vager Entschuldigung des Landtags beinhaltet. Aber dazu kommt es nicht. Wir haben dann im Januar aus der Zeitung erfahren, aus der Rhein-Neckar-Zeitung in Heidelberg, dass die Fraktionsklausuren dieser beiden Landtagsparteien das nicht machen werden. Und daraufhin haben uns an die Öffentlichkeit gewandt.
Das heißt, in Baden-Württemberg selber ist trotz Grün-Rot praktisch nichts groß passiert.
Genau, und wir haben daran erinnert, in Bremen ist das schon 2011 passiert, mit den Stimmen aller Parteien. Das hat sogar die CDU dafür gestimmt. Aber in Baden-Württemberg kriegen die das nicht hin.
Warum haben sie das nicht hingekriegt, beziehungsweise wie wird das Ganze begründet? Das dürfte ja wohl interessant sein.
Ja, ich kann Ihnen halt vorlesen, was in der Rhein-Neckar-Zeitung steht. Der grüne Innenpolitiker Hans-Ulrich Skerl, Mitinitiator des Runden Tisches, bestätigt, eine politische Erklärung zum radikalen Erlass wurde zurückgestellt. So hat man es formuliert. Die Grünen-Fraktion verfolge das Thema jedoch weiter. Noch in dieser Legislatur angestoßen werden solle die wissenschaftliche Aufarbeitung und die Schaffung eines unabhängigen Fonds für Opfer, die heute ohne ausreichende Altersversorgung leben müssen. Abschließen lasse sich diese Arbeit jedoch vorerst nicht mehr. Dafür bitten wir die Betroffenen um Verständnis. Ja, aber dieses Verständnis geht jedenfalls mir und auch einigen anderen Betroffenen schon etwas ab.
Dazu lässt sich eigentlich nicht groß mehr sagen. Ist geplant, dass da irgendwie zum Beispiel man versucht, weiterhin Berufsgruppen auszuschließen? Ich meine, jetzt in der jetzigen Zeit können wir hingehen und könnte sagen, radikalen Erlass gegen rechts.
Also in dem Brief, den ich da erhalten habe vom Staatsministerium, wird gesagt, im Grunde dieses Instrumentarium müsse deshalb sozusagen in Kraft bleiben, um sich gegen Rechtsextremisten wehren zu können. Und das ist nur ein Argument, das wirklich ein Geschmäckle hat. Erstens, historisch hat dieser radikalen Erlass, also damals war ja noch die NPD im Landtag, dagegen da kaum eine Rolle gespielt. Es gab Einzelfälle, da hat man also tatsächlich NPD-Leute aus dem öffentlichen Dienst entfernt. Bloß, die hatten auch Dinge gemacht, also sie hatten sich in ihrem Beruf Fehlverhalten, da gab es natürlich Ansatzpunkte, um die aus dem Dienst zu entfernen, die mit diesem Anhörungs- und Regelanfrageinstrumentarium gar nichts zu tun hatten. Das ist das eine. Und das andere ist, eigentlich ist die Bundesrepublik Deutschland ein Staat, der auf einer Verfassung beruht, die 1949 in der Auseinandersetzung mit der Nazizeit, also das Grundgesetz hat ja eine Anti-Nazi-Klausel, das weiß bloß fast niemand, Artikel 139, sinngemäß steht da drin, die damals von den Alliierten erlassenen Bestimmungen zur Befreiung Deutschlands vom Nationalsozialismus und Militarismus gelten weiter. Das kann man umsetzen. Also man kann durchaus auf dem Boden der Verfassung gegen Nazis vorgehen. Nur so geht niemand an die Sache ran.
Das sagt zumindest Lothar Lesch.
Das sage ich, ja. Und weil ich diese Auffassung vertreten habe in der Anhörung gegen mich, hat man mir ja gesagt, ich hätte ein selektives Verfassungsverständnis.
Soweit Lothar Letsche zur Weigerung von Grün-Rot, auch 40 Jahre nach dem radikalen Erlass, die von den Berufsverboten Betroffenen zu rehabilitieren.
Jetant ton peignoir, me laissant seul dans le noir. Chaque soir dans mon lit, j'avais pensé à l'instant où tu montrais tes seins, tes reins, c'était bien.
Am heutigen Donnerstag fand in Freiburg nach den Diskussionen um sexuelle Übergriffe gegen Frauen in und um Clubs und mittlerweile wohl wieder zurückgezogenen Überlegungen zu Eintrittsverboten gegen Flüchtlinge ein runder Tisch zwischen Stadt, Clubbetreibern, Hotel- und Gaststättenverband und frauenspezifischen Einrichtungen statt. Fazit, es handelt sich nicht um ein neues Phänomen und die Gewalt kann auch keiner spezifischen Herkunft zugeordnet werden. Um über die Ergebnisse zu sprechen, sind wir nun mit Sozialbürgermeister Ulrich von Kirchbach verbunden. Wenn es kein neues Problem ist, ist es dann gut, jetzt endlich mal drüber zu debattieren?
Also ich glaube, das Einzige oder das Positive an der Sache ist, dass man sich mal zusammengesetzt hat mit allen relevanten Clubbetreibern, dass man jetzt mal eine Analyse gemacht hat, eine Sachverhaltsdarstellung und dass man jetzt aufgrund dieser Analyse das ein oder andere dann auch als Sofortmaßnahme mal beschrieben hat. Aber klar ist auf jeden Fall, dass das Bild übereinstimmend war. Erstens, es ist von keinem Club bestätigt worden, dass Flüchtlinge ausgeschlossen werden und es gab auch übereinstimmendes Bild, dass es schon seit vielen Jahren Probleme mit bestimmten Personen oder auch mit bestimmten verhaltensauffälligen Gruppen gegeben hat, aber die Zusammensetzung dieser Gruppen hat schon die ganzen Jahre über stark gewechselt und kann auch nicht mit einer Nationalität und auch nicht mit einer bestimmten Herkunft verknüpft werden.
Die zeitweilige Überreaktion von Clubs zeigt diese nicht aber doch, dass die Gewalt gegen Frauen jetzt noch einmal zugenommen hat?
Die Delikte gegen Frauen haben nicht zugenommen. Das hat auch die Polizei bestätigt, also zumindest was jetzt die Anzeigen betrifft. Was zugenommen hat, sind Diebstähle oder Delikte, sagen wir, im öffentlichen Raum. Also ich sage jetzt mal nach Hause weg, wo dann auch, sagen wir, Leute, die vielleicht betrunken waren, dann eher Opfer von Diebstählen oder Raubüberfällen geworden sind. Ich glaube, das ist ein Punkt, wo der Fokus hingelenkt werden soll. Aber wichtig ist einfach, dass das Sicherheitsgefühl seit Köln ein anderes ist, das subjektive Sicherheitsgefühl, was sich aber jetzt mit der objektiven Sicherheitslage nicht widerspiegelt. Aber wir müssen trotzdem das Sicherheitsgefühl natürlich ernst nehmen, ohne allerdings überzureagieren und vor allem ohne, dass wir jetzt eine Personengruppe zu Sündenböcken machen, weil das mit der objektiven Lage nicht in Einklang zu bringen ist.
Jetzt wird die Türpolitik in Freiburg in der Pressemitteilung zum Runden Tisch als besonnen, auch gegenüber Flüchtlingen beschrieben. Wenn man sich mit jungen Migrantinnen unterhält, hört man jedoch immer wieder, dass sie in sehr viele Clubs in Freiburg nicht reinkommen. Ist es nicht vielmehr so, dass andere Clubs, anders als ungeschickterweise es jetzt das White Rabbit überlegt hatte, ihr Racial Profiling nicht so öffentlich machen, dann aber die Türsteher jungen Migrantinnen doch den Eintritt oftmals verweigern?
Also es wurde unisono gesagt, dass sie an der Zutritt für ihre Clubs gar nichts geändert hat, dass es auch viele Migranten sind, denen die Clubs gehören. Es ist einfach so, dass natürlich jeder sein eigenes Publikum haben will, wobei das unisono gesagt wurde, es hat jetzt nichts mit Migrantinnen oder Migranten zu tun. Es hat auch damit zu tun, dass möglichst auch ein Gleichgewicht zwischen Männern und Frauen da sein soll, also nicht 90% Männer. Dann hängt es natürlich in manchen Clubs, sag mal, da muss man besser angezogen sein. In manchen ist vielleicht eine bessere Kleidung eher schädlich. Also sag mal, da hat jetzt jeder Club, das wissen wir ja selber, dass da, sag mal, von der Gesichtskontrolle mal vorgesehen wird, aber Sie haben gesagt, es ist nie ein Problem der Stigmatisierung von Migranten oder von Flüchtlingen, sondern es ist einfach, manche Clubs wollen ein bestimmtes Publikum haben oder manche lassen keine Männergruppen rein, ja, oder sagen wir, in Bekleidung von Frauen kommen sie auf jeden Fall rein. Also das ist einfach, das ist von Club zu Club verschieden, aber wie gesagt, es wurde uns sehr glaubhaft dargestellt, dass es da die letzten Monate überhaupt keine Änderung gegeben hat. Und das ist ja im Endeffekt der entscheidende Sachverhalt.
Werden Türsteher in Freiburg kontrolliert?
Also die Türsteher, es gibt eine Kooperation mit der Polizei, aber sagen wir kontrolliert, die müssen natürlich die Voraussetzungen haben. Wenn es strafrechtliche Tatbestände gibt, werden Türsteher genauso behandelt wie andere Bürger auch. Gell? Aber ich meine, dass es ohne Türsteher leider nicht geht, das ist leider ein Phänomen, was es ja schon seit 20, 25 Jahren, wenn nicht sogar länger, gibt.
Sie haben es gesagt, Tenor des runden Tisches nach den Ereignissen in Köln habe das Sicherheitsgefühl nachgelassen. Es brauche jetzt Sachlichkeit und keine pauschalen Urteile. Sind da solche Äußerungen wie von Dieter Salomon in der FAZ nachzulesen, der von jungen Männern aus den Maghreb-Staaten sprach, die kampfbereit und bewaffnet seien, sind solche Äußerungen in der aktuellen Gemengelage hilfreich?
Also der Oberbürgermeister hat ja auch in der heutigen Sitzung, er war ja mit dabei, gesagt, dass er hat seine Äußerungen in einen anderen Kontext gestellt. Er war da sehr unglücklich darüber, wie er zitiert wurde. Er hat auf hypothetische Fragen Antworten im ganz anderen Zusammenhang gegeben. Also er wollte da auf keinen Fall eine Personengruppe stigmatisieren und er wollte das auch in keinen Fall im Zusammenhang mit der Berichterstattung über Diskothekenbetriebe machen.
Um Ängste abzubauen allgemein, braucht es nicht auch dringend mehr Begegnungsräume zwischen Flüchtlingen und dem Rest der Gesellschaft, um nicht erst alkoholisiert in der Nacht in den Partyzonen aufeinander zu prallen?
Also es ist sicher richtig, dass Begegnungen wichtig sind, dass Vorurteile abgebaut werden. Da läuft ja in Freiburg schon sehr viel. Wir haben ein großes bürgerschaftliches, ehrenamtliches Engagement. Wenn Sie allein Flüchtlingshilfe sehen, die den Saal der Waldorfschule in St. Georgen haben, aber viele andere. Es gibt, ich habe gestern wieder ein Projekt, ein Patenschaftsprojekt mit begleitet oder mit eröffnet. Also klar, und Räumlichkeiten, das ist generell ein Problem, dass wir manchmal für Engagement zu wenig Räumlichkeiten haben. Aber generell läuft es, glaube ich, schon sehr gut. Und das ist in der Tat das A und O, dass es Kontakte gibt, dass die Flüchtlinge nicht isoliert in ihren Wohnheimen bleiben, sondern dass man da auch Freizeitaktivitäten zusammen macht. Aber ich glaube, da sind wir in Freiburg schon sehr gut. Und da kann man auch nur weiter ermuntern, dass die Personen, die sich jetzt engagieren, weiter dabei bleiben und auch noch die ein oder andere neu hinzukommen.
Abschließend, wie ist das weitere Vorgehen der Stadt in der ganzen Angelegenheit?
Ja gut, das weitere Vorgehen ist zunächst mal so, dass wir auch nochmal gesagt haben, wenn jemand aufgrund von strafrechtlich relevanter Taten ein Hausverbot bekommt in einem Nachtclub, dass das dann auch die Möglichkeit über die HOGA besteht, dass das Hausverbot für alle anderen auch gilt. Besonders auffällige Personen, die sich mehrfach strafbar gemacht haben, da besteht die Möglichkeit, dass man auch ein Aufenthaltsverbot für Teile der Innenstadt verhängt. Aber was mir natürlich auch wichtig ist, dass wir uns jetzt nochmal im kleineren Kreis zusammensetzen, wie man ein präventives Konzept erarbeiten kann, wie Frauen generell mehr geschützt werden können, wie der öffentliche Raum vielleicht noch sicherer gemacht werden können. Aber da war der Personenkreis heute zu groß.
Soweit Ulrich von Kirchbach, Sozialbürgermeister, nach dem runden Tisch, nach den Diskussionen um sexuelle Übergriffe gegen Frauen in und um Clubs.
Depuis tout ce temps, je suis devenu grand. Chaque jour, j'attends devant mon écran. Ce troublant moment où devant tous ces gens. Tu montres tes seins, tes reins, et c'est bien.
Papa, j'étais dans la peau. Papa, j'étais dans la peau. Papa, j'étais dans la peau. Papa, j'étais dans la peau.
Das war's mit Fokus Südwest mit der Ausgabe vom Donnerstag, den 28. Januar. Dafür verantwortlich war Fabian von Radio Dreieckland und die Beiträge der Sendung sind nachzuhören unter www.rdl.de. Die GEMA-freie Musik der Sendung stammte von der Gruppe Duang Souls. Tschüss und auf Wiederhören.